Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir haben nun unsere 9. Bibelarbeit aus dem Jakobusbrief und wir lesen miteinander Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Das Gericht oder der Bußruf über die Reichen, die Überschrift, die ich heute Abend geben möchte, lautet: Arme Reiche am Ende der Zeit. Und Gottes Wort sagt uns hierzu Folgendes: Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet, und der Rost und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen, oder andere Übersetzung, am Ende der Tage. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und gebrast und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Soweit das Wort Gottes im Jakobusbrief. Arme Reiche am Ende der Zeit, so habe ich das überschrieben. Natürlich denkt man reiche Reiche, aber es sind im Grunde arme Reiche. Es wird ihnen ganz schlecht gehen. Bevor wir das noch im Einzelnen betrachten, muss ich vorausschicken, es gibt natürlich in der Bibel auch reiche Menschen, die Diener und Dienerinnen Gottes des Höchsten waren. Wir denken da etwa an Abraham, der viele Herden hatte. So viel Besitz hatten er und Lot zusammen, dass sich trennen musste, weil es immer Streit zwischen den Hirten gab. Wir denken auch an Hiob, der als reicher Mann beschrieben wurde, der alles verloren hatte, weil Gott ihn prüfen wollte, ob er ihm umsonst dient, aber der dann alles sogar vielfach zurückerhielt und dann auch wieder reich war. Und es wird da nicht als negativ bezeichnet. Es waren aber Männer Gottes, die auch mit ihrem Reichtum Gott dienten, die nicht eigensüchtig das für sich behielten, sondern von denen viel Segen ausgegangen ist. Also reich und reich ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Wenn hier von den Reichen die Rede ist und wenn auch der Herr Jesus Wehrufe über die Reiche ausstößt, etwa in Lukas 6 in der Feldrede, dann sind die Reichen gemeint, die dabei Gott vergessen, die dabei den Nächsten vergessen, die ihren Besitz nur für sich horten und nicht bereit sind, mit anderen zu teilen, denen der Reichtum zum Götzen Mammon geworden ist. Und hier haben wir gelesen, gerade auch am Ende der Tage wird sich das häufen. Es gab immer schon Reiche, solche, die geteilt haben, solche, die egoistisch waren. Und auch am Ende der Tage wird sich zuspitzen, es wird eine besonders grausame Art der Anhäufung von Reichtum entstehen. Immer mehr Reichtum, immer mehr Geld, immer mehr Gold und Aktien in immer weniger Händen. Man schätzt, dass bereits heute über 90% des Besitzes in der Welt in der Hand von weniger als 1% der Menschen sind. So zum Beispiel in den USA, wahrscheinlich ist es auch in anderen Ländern. Wir waren auch in russischen Staaten. Da ist auch so, dass es sehr viele Arme gibt und wenige Reiche, die riesige Villen hinstellen konnten, wo also auch wohl zum Teil mit unlauteren Mitteln Reichtümer angehäuft wurden. Und über solche Reiche, die wirklich auch manchmal wörtlich oder auch bildlich über die Leichen der anderen gehen, die sie ungerecht behandeln und ausbeuten, über solche Reiche wird hier der Fluch Gottes ausgesprochen. Wir haben vor einigen Jahren ein Buch rausgebracht von Erich Brüning, ich habe es lektoriert, Global Crash, Ende der Globalisierung. Daraus möchte ich einiges zitieren über die derzeitige Lage. Er schreibt zum Beispiel: Einerseits haben sich die Großkonzerne mit gigantischen Werbefeldzügen für ihre Marken ganze Konsumentengenerationen systematisch unterworfen. Andererseits verlegten sie ihre Produktion ebenso systematisch in die Freihandelszonen der dritten Welt, wo sie außer von Niedrigstlöhnen auch von Steuerfreiheit und dem Fehlen arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen profitieren. Nicht zufällig stehen die Welthandelsorganisation, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds immer wieder im Zentrum der Proteste der Globalisierungsgegner. Sie sind in den Augen der Globalisierungsgegner willige Helfer der Großkonzerne. Das systematische Einreißen nationaler Schutzbestimmungen schafft nach Meinung der Kritiker eine globale Wirtschaft zum Wohl der Reichen im Westen. Diese würden ärmere Länder mit Krediten gefügig machen, an die der Zwang zu einer neoliberalen Wirtschaftspolitik geknüpft sei. Und die Folge dieser Anhäufung der Reichtümer in immer weniger Händen und des Auswanderns der Großkonzerne in Billiglohnländer, das ist dann die Massenarbeitslosigkeit im eigenen Land. So schreibt Erich Brüning weiter. Kaum zu fassen, die in Zukunft mehr und mehr frustrierte Weltbevölkerung soll mit Tititainment, einer Mischung aus betäubender Unterhaltung und ausreichender Ernährung, bei Laune gehalten werden. Weil ein soziales Engagement der 20% Verdienenden nicht ausreicht, die 80% Arbeitslosen zu ernähren, müssen sich sogenannte Selbsthilfegruppen oder andere Bürgerinitiativen bilden. Er spricht also und sagt sozusagen voraus, 80% Arbeitslose in den kommenden Jahren, wenn die Entwicklung so weitergeht. Wir spüren jetzt in der bereits begonnenen Weltwirtschaftskrise schon die massiven Anfänge dieser Entwicklung. Nun, auch weitere Zitate sind hier sehr aufschlussreich, nämlich, dass die weltweite Krise erwünscht ist. Von den Bilderbergern, den Rockefellern, der Trilateralen Kommission, wird alles hier in diesem Buch nachgewiesen, wird das geradezu gesteuert und hervorgerufen, diese Krise, die wir auch jetzt gerade erleben, ähnlich wie 1929, woraus dann ja auch Diktaturen erwachsen sind, in verschiedenen Ländern, Italien, Spanien, Deutschland, Japan und auch andere Staaten haben sich Diktatoren oder königliche Kaiser als ihre Machthaber erwählt oder noch sie verstärkt. Massenentlassungen und Ähnliches. Noch ein Zitat von Heinrich von Pierer. Der Wettbewerbswind ist zum Sturm geworden, der richtige Orkan steht noch bevor. Soweit einige Zitate aus diesem hochaktuellen Buch Global Crash, globaler Zusammenbruch auf Deutsch, weltweiter Zusammenbruch. Da spüren wir etwas von dem, was hier im Gotteswort vorausgesagt ist, vor allem für das Ende der Tage. Das Ende der Tage im weiteren Sinn, die Endzeit also begann mit dem Kommen unseres Herrn Jesus auf diese Erde, mit seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Als dann die Gemeinde entstand, da haben die letzten Tage begonnen. Aber die Endzeit im engeren Sinne, wir werden es dann auch morgen früh noch hören, sie begann in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, vollends dann 1948, mit der Staatsgründung Israels. Der Feigenbaum, der wieder Blätter treibt, ja, das ist das Zeichen, dass der Sommer nahe vor der Tür ist. Matthäus 24. Und der Feigenbaum ist ein Symbol für Israel. Die Totengebeine sind zusammengerückt. Das heißt, es ist politisch wieder gesammelt worden, dieses Volk, das in der Diaspora, in der Zerstreuung war, fast 2000 Jahre in allen Staaten dieser Erde. Aber nun haben sie sich wieder gesammelt und es fehlt noch überwiegend die geistliche Belebung, dass der Atem Gottes in diese Totengebeine hineingeht, wie es beim Propheten Hesekiel beschrieben und vorausgeschaut ist. Nun gehen wir der Reihe nach vor in der Auslegung. Kapitel 5, Vers 1. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Weltwirtschaftskrisen sind ein Elend über die Reichen, aber vor allem auch über die Armen, denn die trifft es dann oft noch härter. Die Reichen haben wohl immer noch etwas, was sie zurückhalten können, aber die Armen, die entlassen werden, die ihre Arbeit verlieren, die ihre Häuser nicht abbezahlen können, sie stürzen in tiefe Not bis hin, ja, zur absoluten Armut. Aber hier ist nun das Gericht über die Reichen vorausgesagt. Gerade über die, die auf Kosten der Armen ihren Reichtum angehäuft haben und ausleben wollen. Und wer wird das Gericht über sie herbeiführen? Niemand anderes als der Herr selber, denn er ist ein gerechter Gott und kann Ungerechtigkeit nicht dulden. Und er wird das richten zu seiner Zeit. Auch schon in Krisen, die dem Endgericht vorausgehen, aber vor allem dann in seinem Endgericht. Jetzt schon wird aber deutlich, und das ist auch ein Bußruf an die Reichen, dass ihr angehäufter Reichtum und Besitz keinen Bestand hat hier auf Erden. Jeder, der offene Augen hat, müsste merken, Geld, das ist nur Papier. Das kann sehr schnell zerstört werden. Nur ein Riss und schon ist der Geldschein wertlos. Und hier steht, euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet. Und die Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Im Altertum konnte man die Edelmetalle noch nicht so sauber von den Beilagen trennen, dass sie völlig rein waren. Heute schafft man es auf eine sehr hohe Stufe der Reinheit, wo es nicht so leicht rostet. Aber in der Zeit, als der Jakobusbrief geschrieben wurde, da ist es oft verrostet, Gold und Silber, in relativ kurzer Zeit. Heute kann es auch noch rosten. Es dauert wohl länger, weil die Legierung oder die Herstellung immer mehr reiner und sauberer wurde. Und doch ist es auch nicht unvergänglich. Es ist nichts ewig, was auf dieser Welt ist. Natürlich, die Fachleute wissen, Gold und Silber sind immer noch die sichersten Wertanlagen. Aber die meisten haben ja heute ihr Geld angelegt in Form von Aktien, von Sparpapieren. Und das sind sehr unsichere Dinge. Jetzt mal rein wirtschaftlich gesagt. Man hat auch Versicherungen angelegt, bis hin zur Lebensversicherung, ich habe es heute Morgen schon gesagt. Aber was ist, wenn diese Versicherungen pleite gehen? Wenn die Banken pleite gehen? Wenn der Staat sie nicht mehr auffangen kann mit seinen Finanzierungen? Manche befürchten ja, dass in den nächsten Monaten oder Jahren auch bei uns, wie schon in Island sich angedeutet hat, auch bei uns ein Staatsbankrott eintreten könnte. Man hätte mich noch vor ein paar Jahren ausgelacht, wenn ich das gesagt hätte. Aber inzwischen schreiben säkulare Zeitungen das ganz offen. Auch wenn die Politiker es natürlich herunterspielen wollen, damit auch keine Unruhe entsteht. Wir sehen also daran, an diesem Beispiel, das wir auch zurzeit erleben, sehr drastisch erleben, wie vergänglich aller irdischer Besitz ist. Ob es der Einzelne hat, ob es Firmen haben oder ob es ein ganzer Staat verwaltet. Er kann die Steuern erhöhen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, der Staat. Und dann wird ein Aufstand kommen der Bürgerinnen und Bürger. Dann würden sie es nicht mehr mitmachen, die Steuererhöhungen. Dann ist die Schmerzgrenze überschritten. Wir wünschen uns das alles nicht, aber wer weiß, was alles da noch kommen wird. Jedenfalls, wir lesen hier, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Man hatte ja im Altertum sehr schöne Kleider, das war auch eine Wertanlage, aber jeder weiß, Kleidung, ja, wie viele Jahre hält die? Ein paar Jahre. Ist abgetragen und wenn man es noch nicht trägt und im Schrank aufbewahren will, die Motten kommen überall hin. Auch wenn man Lebensmittelvorräte aufbewahrt, da bilden sich sogar in den Lebensmitteln Würmer und alles Mögliche. Wenn man sie noch so gut bewahrt, das ist schon in der Nahrung angelegt auch. Nichts ist hier unvergänglich. Wir sind ganz abhängig von der Versorgung durch den Herrn. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auch planen und wirtschaften sollen. Ich habe es heute Morgen ausgeführt, aber alles in der Abhängigkeit vom Herrn. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie soll ich mich und die meinen versorgen? Zeig mir auch, wo ich auch den anderen helfen kann, wie ich mit anderen teilen kann. Das wäre die richtige Einstellung. Aber hier, euer Reichtum ist verfault. Der Reichtum, den ihr nur für euch angesammelt habt, und zwar unter Umgehung der Gerechtigkeit, die ihr den Armen schulden würdet und schulden solltet. Der Rost an Gold und Silber gibt Zeugnis gegen die Reichen und er wird sogar ihr Fleisch fressen wie Feuer. Das ist ein sehr starkes Bild. Der Rost von Silber und Gold, das praktisch verrostet, frisst das Fleisch der Reichen. So wie also der Rost die Schätze auffrisst, so wird einmal das Feuer des Gerichts den Reichen ein Ende bereiten in der ewigen Verdammnis. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. In den letzten Tagen, das heißt eben besonders am Ende der Endzeit, wird sich das noch steigern. Während die Menschen meinen, sie können sich absichern gegen die zunehmenden Katastrophen, gegen das Herausreifen des Endes, was überall sichtbar wird, indem sie möglichst viel anhäufen, dann kann mir nichts passieren. Anstatt dass sie ihre Hilfe beim Herrn suchen und sagen, Herr, du bist mein Schutz und mein Schild, suchen sie ihren Schutz beim Götzen Mammon. Welche Blindheit und welche Torheit. Und nun das Unrecht. Das wird ausführlich in Vers 4 beschrieben. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Das ist ein sehr starkes Bild. Der Lohn der Arbeiter schreit. Das heißt, dieses Unrecht schreit zum Himmel. Gott hört den Ruf des ausgebeuteten und armen Menschen. Wenn ihm keiner Recht schafft auf Erden, der Herr wird ihm Recht schaffen zu seiner Zeit. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits. Es kann auch schon zu Lebzeiten geschehen. Aber es ist ein Trost für den, der leiden muss unter dem Unrecht anderer. Der Herr wird mir Recht schaffen, entweder jetzt oder später, spätestens am jüngsten Tag. Dabei sollen wir selber, wenn wir zu den Ausgebeuteten gehören sollen, nicht auf Rache sinnen, sondern wir sollen beten, sogar für unsere Verfolger und Feinde. Gottes Wort ruft uns hier nicht zur Revolution auf. Es wird oft verwechselt. Es sind sehr soziale Aussagen, aber es sind keine sozialistischen Aussagen oder kommunistischen Aussagen im Sinne einer Revolution. Und wir wissen ja, dass Sozialismus und vor allem auch der Kommunismus gescheitert sind, weil sie ein völlig falsches Menschenbild mit sich bringen. Das Märchen vom guten Menschen, der von Natur aus so gut sei, dass er bereit sei, mit dem anderen zu teilen. Das hat aber nicht funktioniert. Es hat sich genauso wie im Kapitalismus eine herrschende und besitzende Klasse herausgebildet. In der früheren Sowjetunion, in China und überall kann man das beobachten. Sicherlich, manches hat funktioniert in der Kolchose, es wurde manches auch verteilt und miteinander geteilt. Und doch kam immer wieder das böse Herz zum Vorschein und die herrschende Klasse hat letztendlich bestimmt, wo es lang geht. Und wer nicht in dieser Spur gelaufen ist, der wurde verfolgt, vor allem eben auch die Christen, die an Gott geglaubt haben und gesagt haben, wir müssen ihm mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben also gelesen, Jakobus 5, Vers 3 und Vers 4, siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Da ist ein Zitat enthalten aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 24. Verse 14 und 15. Da heißt es in den Geboten des Alten Testamentes, du sollst dem Dürftigen und Armen seinen Lohn nicht vorenthalten. Er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Lande und in deinen Toren sind, sondern sollst ihm seinen Lohn des Tages geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe. Denn er ist bedürftig und erhält seine Seele damit, auf dass er nicht gegen dich den Herrn anrufe und es dir Sünde sei. Hier ist etwa von einem Tagelöhner die Rede, der von der Hand in den Mund leben musste, der immer darauf angewiesen war, dass er auch sein Geld bekam, auch wenn er sich und seine Familie ernähren wollte. Und es ist eine schreckliche Sünde, wenn man jemanden für sich arbeiten lässt und er hat praktisch keine Reserven und man gibt ihm seinen Lohn nicht. Man liefert ihm im Grunde dem Hungertod aus. Muss nicht immer so dramatisch sein, aber so zunächst einmal hier in 5. Mose 24. Und so ist auch, heutzutage gibt es immer mehr Leute, die in der Arbeit sind und ihren Monatslohn nicht bekommen. Der Firma geht es nicht so gut, vielleicht geht es ihr auch gut, aber sie zahlen nichts, wie auch immer. Ich kenne auch solche Fälle. Ein Monatslohn, zwei Monatslöhne, und irgendwann wird es eng, wenn man keine Reserven hat. Wenn dann auch die Banken plötzlich zumachen sollten, dann wird es ganz eng. Ja, wir wollen jetzt kein Schreckensbild an die Wand malen, aber das ist Ungerechtigkeit. Und wenn wir selber eine Firma haben sollten und Leute anstellen, dann sollten wir auch, wenn wir Christen sind, vorbildlich sein und eben dem Arbeiter seinen Lohn zahlen. Denn es heißt im Wort Gottes, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wir sollen Arbeiter auch nicht unterbezahlen. Das ist auch Unrecht. Wenn man genau weiß, die Arbeit ist mehr wert, aber ich gebe ihm weniger. Und die Überstunden muss er umsonst machen. Er muss ja Angst haben, dass er sonst gar keine Arbeit mehr findet. So werden heute, ich kenne viele Beispiele aus meinem Umfeld und Bekanntenkreis, Leute ausgebeutet. Das ist auch eine Ungerechtigkeit. Ja, und aus Angst um die Arbeitsstelle sagen die Leute nichts und sie schlucken und verzichten dann auf Urlaubstage, die an sich zur Erholung notwendig wären und lauter solche Dinge. Darauf kann kein Segen liegen, wenn Betriebe heute so wirtschaften und umgehen mit ihren Mitarbeitern. Das sei jedem gesagt, der hier in der Verantwortung stehen sollte oder jemand kennt, der einen Betrieb hat. Ja, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, sie haben also auf dem Land gearbeitet, dieser Arbeitgeber, und den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Der schreit genauso wie das Blut Abels, der von seinem Bruder Kain ermordet wurde. Es ist wie ein Mord, wenn man Leute so ausbeutet, dass sie im Grunde, wenn sie keinen anderen Weg mehr wissen, verhungern müssten oder zum Stehlen gezwungen würden. Wer hat dann mehr Schuld? Der, der dem Arbeiter seinen Lohn vorenthält oder der, damit er nicht verhungern muss, zum Dieb wird? Es ist beides Sünde. Aber wie hat mal jemand gesagt, die kleinen Fliegen, die werden im Netz gefangen, der Spinne. Aber die großen Hummeln, die brechen durch. Die kleinen Diebe, die ein Boot klauen im Laden, vielleicht wirklich aus Hunger, auch bei uns gibt es das schon, die werden gefangen und hart bestraft. Aber die großen Wirtschaftsbosse, die Millionen hinterziehen und die andere ausbeuten, die ungerechte Preise machen, auch mit ihren Waren, die lässt man oftmals durchgehen. Es gibt Ausnahmen, wenn es ganz massiv kommt, aber auch da in unserer Gesellschaft herrscht oftmals zweierlei Maß. Beides ist Sünde. Aber wir wollen nicht nur die kleinen Diebe, sondern auch die großen Diebe fangen. Ja, also Gerechtigkeit, das gilt für jeden, ob er groß oder klein, arm oder reich ist. Jeder sollte sich an die Gesetze des Staates halten, soweit sie mit der Gerechtigkeit Gottes übereinstimmen. Und dann wird auch Segen darauf liegen. Und dann heißt dieser Lohn, der vorenthalten wurde, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaut. Hier wird Gott bezeichnet als der Herr der Heerscharen. Wenn Gott genannt wird, der Herr, dann hat er oftmals verschiedene Bezeichnungen. El Shaddai und der Allmächtige, der Barmherzige. Und hier ist es der Herr der Heerscharen. Das ist der Gott des Gerichts. Gott als der Richter, der über die himmlischen Heerscharen regiert. Und auch seine Engelheere senden wird am Ende, um die Guten von den Bösen zu scheiden. Die Schafe von den Böcken. Gott als der Richter wird solches Unrecht nicht ungestraft lassen. Und dann wird es ja noch schlimmer. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Der Schlachttag ist natürlich der Tag, wo geschlachtet wird. Die Tiere, die man so schön gemästet hat, die Rinder und was auch immer. Schweine waren im alten Israel natürlich nicht als Speisetiere erlaubt, weil sie als unreines Tier gelten. Aber man konnte auch andere Tiere mästen. Und dann wurde Schlachttag gehalten. Aber hier hat der Begriff Schlachttag noch eine andere Bedeutung. Es ist auch der Gerichtstag Gottes damit gemeint. Und das heißt sogar noch angesichts des kommenden Gerichts, angesichts der sich mehrenden Zeichen der Endzeit, treiben sie es noch schlimmer. So wie es in der Offenbarung mal heißt, und sie taten doch nicht Buße über ihre Unzucht und Dieberei und Zauberei und all diese Dinge, die da genannt werden, Götzendienst. Sie taten doch nicht Buße darüber. Obwohl die Gerichtszeichen schon so deutlich am Horizont zu sehen sind. Wie ist es denn heute? Wir sehen doch heute, dass sich alle Zeichen der Endzeit erfüllen. Ich werde es morgen früh noch etwas ausführen. Und doch sind es nur wenige, die das wahrnehmen wollen und Buße tun, die umkehren zum Herrn und die das, den Herrn Jesus als den gekreuzigten Sünderheiland annehmen, der auch für sie gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Nein, sie treiben es noch schlimmer, wie es auch in Matthäus 24 heißt. Sie freien und lassen sich freien, sie essen und trinken und verdrängen die Realität Gottes und des Endes dieser Welt. Sie verdrängen die Wirklichkeit, dass Gott dieser Welt ein Ende gesetzt hat und dass er noch einlädt zur Umkehr. Unser Auftrag als Christen ist es, noch viele zu warnen und sie einzuladen zum einzigen Bergungsort, wo Rettung ist, zum Kreuz auf Golgatha, der einzige Bergungsort. Für alle, die es noch hören können und wollen. Und nun der letzte Vers, Vers 6. Da steckt etwas ganz Tiefes darin. Überall im Wort Gottes, aber auch hier ganz besonders. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Und er hat euch nicht widerstanden. Es fällt hier auf die Formulierung, den Gerechten. Wer ist denn der Gerechte? Es gibt hier viele Deutungen. Der Gerechte ist zunächst mal eine Bezeichnung für den frommen, den gläubigen Israeliten. Hiob wird als gerechter Mann beschrieben. Auch Noah und viele andere Männer und auch Frauen des alten Bundes, genauso auch im neuen Bund. Und sie sind verfolgt worden, sie sind verspottet worden. Wie hat man über Noah gelacht, der die Arche gebaut hat auf dem trockenen Land und kaum einer, noch nicht mal die eigene Familie war vielleicht ganz überzeugt, aber doch haben sie ihm gehorcht und sind mit ihm in die Arche gegangen. Aber keiner sonst hat ihm geglaubt und sie sind alle dem Gericht der Sintflut anheimgefallen. Sie hätten ihn auch getötet, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, aber Gott hat ihn bewahrt. Aber viele andere haben sie getötet, Glaubenszeugen. Es wird in Hebräer 11 eine Liste aufgezählt von getöteten Glaubenszeugen. Aber sie haben auch den Gerechten getötet, der wirklich als einziger auf Erden vollkommen gerecht war, im Sinne der absoluten Vollkommenheit. Und das ist allein unser Herr Jesus Christus. Ihn haben sie getötet. Welcher Frevel. Und doch musste es so kommen zu unserer Erlösung. Es war der einzige Weg. Ein unschuldiges Opferlamm musste sterben für dich und für mich am Kreuz. Und wer hat ihn töten lassen? Man kann so sagen, mit wenigen Ausnahmen waren es sämtliche Personen der religiösen und politischen Führungsschicht des damaligen Israel. Auch der Römer. Sie haben ja auch mitgemacht. Man darf nicht nur hier auf die Juden zeigen, die Heiden hätten es genauso gemacht und haben auch mitgeholfen. Pilatus hätte es verhindern können, er hätte die Macht gehabt, hätte nicht diesem Rufen folgen müssen, kreuzige ihn. Aber er hat es dann doch getan, er war ein Pragmatiker, er hat den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Aber es war die Führungsschicht, die religiöse Führungsschicht der Pharisäer und Schriftgelehrten und auch die politische Führungsschicht, der Sadduzäer und Herodianer, die ihn dem Gericht überliefert haben. Sie fanden aber keine Schuld an ihm, außer dass er die Wahrheit sagte, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Aber das wollten sie nicht hören. Sie waren so verblendet, dass sie ihn nicht annehmen wollten. Selbst nach der Auferstehung, was ja das deutlichste Zeichen seiner Messianität war, wo er bestätigt wurde als der Sohn Gottes, selbst da hätte man befürchten müssen, dass sie ihn erneut kreuzigen. Deshalb ist er nur denen erschienen, die er dazu bestimmt hatte. Gläubigen, die aber in dem Moment nicht mehr so gläubig waren, die sich in alle Winde bereits zerstreut hatten, seine Jünger, aber auch solchen, die nicht an ihn geglaubt hatten, zum Beispiel seinen Halbbrüdern, darunter war auch Jakobus, der Autor dieses Briefes, und Judas, der Autor des Judasbriefes, nicht Iskariot, sondern Judas, der Halbbruder Jesu. Und anderen ist er erschienen, auch Saulus, der vor Damaskus dann zu Paulus wurde. Der große Saulus wurde zum Geringen vor dem Herrn, zum Paulus. Denn Saul war der große König Israels, äußerlich groß, aber innerlich ein ungeistlicher Mann. Und Paulus, das heißt der Geringe, ein Diener Jesu Christi, so hat er sich genannt, dieser Völkerapostel Paulus. Auch er hatte die Nachfolger des Herrn zunächst verfolgt und töten lassen, aber dann hat er erkannt, Jesus ist der Messias und er ist der Erlöser, auch der Heiden, die umkehren wollen, der Messias Israels und der Heiland für alle Menschen, die umkehren und Buße tun und ihn als den einzigen Weg zum Vater verehren. Nach Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Es waren natürlich nicht nur die Reichen, aber es war insbesondere die Führungsschicht. Wie sieht es denn heute aus mit der religiösen und politischen Führungsschicht in unserem Land? Verfolgen sie nicht auch die bibeltreuen Christen? Etwa mit dem Fundamentalismus-Etikett? Sind wir nicht auch schon Geächtete, wenn wir sagen, wir nehmen die Bibel in allen Aussagen wahr, auch in den ethisch-moralischen Aussagen? Dann sind wir geächtet, weil wir gegen den Zeitgeist stehen. Es geht uns heute wahrscheinlich auch nicht besser als den ersten Jüngern. Und am Ende wird es so sein wie am Anfang der Gemeindezeit. Unser Zustand wird immer mehr in die Katakomben gehen, in die kleinen Hausgemeinden führen. Die Bedrängnis und Verfolgung wird zunehmen. Das sagt uns Gottes Wort voraus. Und das erleben wir auch schon immer mehr auch in unserem Land, wenn jetzt die neuen EU-Gesetze kommen. Und am 30. Juni, am Ende dieses Monats, fällt die Entscheidung beim Verfassungsgericht, ob ab jetzt EU-Recht bei uns gelten soll oder nicht. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie uns das Predigen verbieten werden. Dann darf man nur noch die halbe Wahrheit verkündigen und die Sünde nicht mehr uneingeschränkt Sünde nennen. Deshalb beten wir auch für diese Richter in Karlsruhe, die jetzt am 30. Juni dieses Urteil verkünden, gegen einen riesigen politischen Druck würde es geschehen, wenn sie das ablehnen, diesen EU-Lissabonner Reformvertrag. Es wäre ein Wunder, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wird Gott noch Gnadenzeit schenken oder wird auch hier die Verfolgung losbrechen in absehbarer Zeit in unserem Land? Wer wird dann noch Gottes Wort predigen? Wir wissen vielleicht noch gar nicht, wie nahe wir an diesen Dingen stehen. Dann wird es auch heißen, ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Der Herr Jesus sagt, wenn sie euch auf die linke Backe schlagen, dem halte auch die rechte da. Ich glaube so rum. Ja. Egal, jedenfalls, wir sollen nicht zum Schwert greifen, denn wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. So hat auch der Herr Jesus gesagt, als Petrus den Herrn verteidigen wollte bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane. Wie töricht war da Petrus. Es war ein menschlich affektartiges Handeln in der Hitze des Moments. Aber der Herr Jesus selber hätte die Macht gehabt, mit einem Hauch seines Mundes alle seine Feinde auszulöschen. Hat es aber nicht getan, weil dieser Weg des Sterbens für uns, des stellvertretenden Todes für die Sünder, in Gottes Plan vorhergezeichnet war. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. So betete der Herr Jesus zu seinem Vater im Garten Gethsemane. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Da schreibt Jakobus. Und jetzt ist noch etwas interessant. Jakobus selber wurde auch bezeichnet in seiner Umgebung als der Gerechte in der Urgemeinde und auch im Judentum. Er war sehr anerkannt, weil er in Jerusalem lebte, er hielt noch die jüdischen Gebräuche weithin, aber er verkündigte Jesus als den Messias in Jerusalem, wozu sehr viel Mut gehörte. Petrus wollten sie ja töten, nachdem sie den anderen Jakobus, den Apostel Jakobus, schon getötet hatten, unter Herodes noch. Sollte auch Petrus getötet werden, er war dann gefangen gesetzt worden, kam aber durch das wunderbare Eingreifen Gottes frei. Und dann war Jakobus der Halbbruder Jesu geblieben. Also es gibt ja zwei bekannte Jakobusse. Der Apostel Jakobus, der wurde sehr früh hingerichtet als einer der ersten Märtyrer. Und dann der Halbbruder Jakobus, der hat bis zum Jahre 62 noch gelebt. Und dann ist er den Märtyrertod gestorben. Und wie das geschehen ist, Das möchte ich vorlesen. Und zwar wird das geschildert bei dem Geschichtsschreiber Hegesipp im 2. Jahrhundert nach Christus. Und sein Zeugnis ist enthalten in der bekannten Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea aus dem 4. Jahrhundert. Und da heißt es nun, wie Jakobus, der Autor unseres Briefes, heimgegangen ist zum Herrn. Jakobus pflegte in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und ihm um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt. Sogar einige von den Juden wurden durch ihn für den Glauben, dass Jesus der Messias ist, gewonnen. Bei der Hinrichtung wurde Jakobus auf die Zinne des Tempels gestellt. Und zwar war es ein hoher Priester, Ananias, der im Jahr 62 seine Hinrichtung durchsetzte. Und dann heißt es über seine Hinrichtung: Sie stiegen nun hinauf und warfen den Gerechten Jakobus hinunter von der Zinne des Tempels. Und sie schrien zueinander: Lasset uns Jakobus, den Gerechten, steinigen. Und sie begannen ihn zu steinigen, denn obwohl er hinabgestürzt worden war, war er noch nicht tot. Da nahm einer von ihnen, ein Walker, das Holz, womit er die Kleider presste, und schlug es auf den Kopf des Gerechten. So starb er den Zeugen tot. Man begrub ihn an derselben Stelle in der Nähe des Tempels. Noch jetzt ist sein Grabmal in der Nähe des Tempels. Wenn wir das gehört haben, das bewegt uns doch sehr, wie die ersten Zeugen gestorben sind. So ähnlich wie Stephanus, der ja auch gesteinigt wurde. Und Jakobus hat man erst hinuntergestürzt und dann noch totgeschlagen. Und da frage ich mich, ob das nicht auch schon eine Prophetie ist. Natürlich meint er den Herrn Jesus, aber auch er selber wurde als der Gerechte bezeichnet. Und es ging ihm auch ähnlich wie seinem Halbbruder Jesus. Er wurde auch getötet. Und auch er wurde ja als der Gerechte bezeichnet. Er war nicht so gerecht wie Jesus, weil er Jesus ja als einziger Gottessohn ist. Aber doch trug auch er diese Bezeichnung. Ja, so geht es denen, die ungeschmälert auf dem schmalen Weg mit dem Herrn wandeln wollen. Sie werden viel Bedrängnis erleiden, aber der Herr wird sie bewahren. Wir dürfen wissen, so wie es auch dem Stephanus ging, er sah den Himmel offen. Auch Jakobus wird den Himmel offen gesehen haben und alle, die diesen Zeugentod gestorben sind, bedrängt von einer gottlosen Umwelt und doch eingegangen in die Herrlichkeit beim Vater. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, du vollkommen Gerechter, wir danken dir, dass du uns Anteil gibst an deiner Gerechtigkeit, dass du uns das weiße Kleid anziehst, dass du uns reinwäschst durch dein Blut. Und wir bitten dich auch für die Menschen in unserer Zeit, die von der Gerechtigkeit, die du gibst, überwiegend nichts wissen wollen. Rette noch viele heraus. Schenk uns auch mutig zu bezeugen, auch wenn es wieder etwas kostet, auch in diesem neuen Europa, das auf uns zukommt. Schenk uns Kraft und Zeugenmut. Und wir bitten dich auch für die, die auf ihren Reichtum sich verlassen, die wir vielleicht kennen. Lass uns ihnen dieses Zeugnis weitersagen, damit auch sie umkehren und Buße tun. Und lass auch uns selber nicht am Mammon, an diesem falschen Götzen kleben, sondern an dir allein uns festklammern, dass du uns hindurchtragen kannst, durch diese Endzeit zur Ewigkeit. Amen.